Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan. Guten Tag. Es sollte das größte Atomkraftwerk der Sowjetunion werden, Ignalina. Das wurde es dann nicht aus verschiedenen Gründen. Immerhin wurde damals aber, 1975, dafür eine ganze Stadt aus dem Boden gestampft. Visaginas. Vor 10 Jahren ging das AKW dann vom Netz. Bis 2038 dauert die Abwicklung noch. Und die Stadt? Eine Geisterstadt? Mitnichten.
Im vergangenen Jahr sind 1800 Besucher zu uns gekommen, um Auskünfte zu erhalten. In letzter Zeit kamen viele dieser Touristen auch wegen des Atomkraftwerks. Die haben sich von der Fernsehserie Tschernobyl anlocken lassen und man kann Führungen durch das Kraftwerk machen. Unser Strahlungsniveau ist niedriger als beispielsweise in Vilnius. Das heißt, damit gibt es keine Probleme. Man kann auch im See baden. Es gibt da einen kleinen Strand.
Das, was die 30-jährige Tatjana da sagt, macht 2 Punkte deutlich. Zum einen die Verbundenheit der Einwohner mit ihrer Stadt Visaginas, die Freude darüber, dass sie nicht untergegangen ist, und die Strahlung scheint ihnen nicht wirklich etwas auszumachen. Trifft das zu? Und wenn ja, kann das vielleicht dem Klimaschutz dienen, was bei uns so mancher wieder denkt? Am Beispiel des AKW wird deutlich, dass manchmal nicht sachliche, sondern politische Argumente darüber entscheiden, was sich durchsetzt. Das jedenfalls haben die Autoren Bertolt Forsmann und Martin Sander bei ihrer Reise dorthin erfahren.
Eine breite, kaum befahrene Asphaltstraße führt aus der Stadt Visaginas im Nordosten Litauens 10 Kilometer durch Kiefernwälder, vorbei an Hochspannungsmasten und dem Drukschee-See, dessen Ostufer schon zu Weißrussland gehört. An einem Abzweig erhebt sich ein Monument aus Beton mit der Inschrift Atomkraftwerk Ignalina. Das Kraftwerk wirkt wie eine heruntergekommene Fabrik mit rot-weißen Schornsteinen, umgeben von rostigen Zäunen. Seit 10 Jahren findet hier keine Kernspaltung mehr statt, wird kein Strom mehr produziert. Aber es wird immer noch gearbeitet. Knapp 2000 Menschen sind mit dem Rückbau des AKW beschäftigt. Noch gibt es die alte Wendeschleife für die Betriebsbusse aus der Stadt. Heute kommen die meisten Mitarbeiter aber mit dem eigenen Auto. Der große Parkplatz ist voll. Das Foyer erinnert an die Abflughalle eines alten Provinzflughafens. Vor der Personenkontrolle wird die Seriennummer jedes technischen Geräts überprüft, auch des Mobiltelefons. Geschäftsführer Audrius Kamienas empfängt uns im holzvertäfelten Saal der Direktion vor dem Gemälde eines mittelalterlichen litauischen Wasserschlosses. Die aktuelle Lage im Kraftwerk schildert er so.
Rund ein Drittel aller Anlagen haben wir bereits abgebaut. Ein Großteil der Infrastruktur, die wir für die Lagerung und Sicherung der atomaren Abfälle benötigen, ist vorbereitet. Derzeit sortieren wir den Kernbrennstoff, packen ihn in Container und bringen ihn in ein Lager, das wir 2017 in Betrieb genommen haben, ungefähr 1 Kilometer von dem Tisch entfernt, an dem wir gerade sitzen. Unser Plan sieht vor, dass wir den abgebrannten Kernbrennstoff bis 2022 vollkommen entfernt und das Kernkraftwerk bis 2038 endgültig abgebaut haben.
Als wir allgemeine und spezielle Fragen zur Sicherheit stellen, lehnt sich Kamienas im engen blauen Anzug betont entspannt zurück. Leiser Spott huscht über sein Gesicht. Solche Fragen kennt man hier nur allzu gut. Die Antworten fallen dennoch vorsichtig aus, diplomatisch.
Das Kraftwerk wurde stillgelegt, weil das die Bedingung für den Beitritt Litauens zur Europäischen Union war. Das war der einzige Grund. Europa machte sich Sorgen wegen des Reaktortyps und des Zwischenfalls in Tschernobyl. Wie schon 100-mal gesagt, der Grund für die Stilllegung war allen klar. Als Bürger würde ich sagen, das war ein schwerer wirtschaftlicher Schlag für uns. Aber es gab diese politische Entscheidung. Litauen hat dafür von Europa eine Kompensation erhalten. Die EU hat sich verpflichtet, die Abwicklung zu finanzieren, und wir führen sie durch.
Für den Betrieb des Atomkraftwerks stampften die sowjetischen Planer in den 1970er Jahren eine ganze Stadt in den litauischen Wäldern aus dem Boden, Visaginas. Hier lebten einmal über 32.000 Menschen aus allen Teilen der Sowjetunion. Mehr als 5.000 von ihnen arbeiteten im Kraftwerk. Es hätten noch mehr werden sollen. Geplant war das AKW Ignalina als größtes Kernkraftwerk der UdSSR mit 4 graphitmoderierten Reaktoren vom Typ Tschernobyl. Nur 2 Blöcke gingen in den 80er Jahren ans Netz. Dann kam das Projekt zum Erliegen durch technische Probleme, Geldmangel und den Zerfall der Sowjetunion. Als das unabhängige Litauen 2004 der EU beitreten wollte, machte Brüssel dann die komplette Schließung des Kraftwerks zur Bedingung. Es wurde als unsicher eingestuft. Am 31. Dezember 2009 ging das AKW Ignalina endgültig vom Netz. Für die Bürger von Visaginas kam das einer Katastrophe gleich, erinnert sich Dalia Sargunjani.
Na klar, da ging es um die Arbeitsplätze und so. Es hieß sogar schon, Visaginas sei eine sterbende Stadt. Aber sie hat sich wieder erholt. Es gibt heute neue Unternehmen für Medizinbedarf, Möbel und Textilien. Und es stehen uns alle möglichen Dienstleistungen zur Verfügung. Schulen, Kindergärten, ein Krankenhaus, Bibliotheken, was man so braucht. Ich habe immer an die Zukunft von Visaginas geglaubt. Es kann doch nicht sein, dass man so ein schönes Eckchen einfach aufgibt.
Dalia Sargunjani, eine kleine, lebensfrohe und energische Frau, Anfang 60, leitet eine Bibliothek im Erdgeschoss eines Plattenbaus, an dem der Zahn der Zeit kräftig genagt hat.
Ich bin nach dem Studium nach Visaginas gekommen. Damals mussten sich die Absolventen verpflichten, 3 Jahre lang an einem Ort zu arbeiten, den man ihnen zuwies. So kam ich hierher zu dieser öffentlichen Bücherei. In Visaginas habe ich meinen Mann kennengelernt, der im Atomkraftwerk arbeitete. Wir haben geheiratet, eine Familie gegründet und eine Wohnung bekommen. Seitdem lebe ich hier.
Sie gehört nicht nur zu den Alteingesessenen, sondern zugleich zur Kulturszene der Stadt. Und so kennt sie auch Algirdas Kavaliauskas, eine lokale Berühmtheit. Kavaliauskas hat mehrere Bücher über die Geschichte und den Alltag von Visaginas geschrieben.
Die Stadt schien mir damals in den 80er Jahren schön, ordentlich und aufgeräumt. Sie war besser organisiert und finanziell ausgestattet als andere litauische Städte. Auch die Versorgung war viel besser. In der Kosmosstraße gab es viele Geschäfte. Bekannte meiner Frau kamen extra hierher, um zum Beispiel Aal zu kaufen. Dabei war es vor der Unabhängigkeit Litauens schwer, nach Visaginas zu kommen, denn es war eine geschlossene Stadt, kontrolliert vom KGB. Als Litauen dann seine Unabhängigkeit erklärte, wandten sich die Arbeiter und die Leiter des AKW an Gorbatschow und verlangten, Moskau solle Visaginas direkt verwalten.
Doch es kam anders. Litauen bekam seine Unabhängigkeit und übernahm somit auch die Regie über das Atomkraftwerk. Dass der Preis für die Westintegration im Verzicht auf den Atomstrom bestand, wurde bald klar und ärgerte manchen Politiker. Romas Schwerdas war während der Verhandlungen mit der EU Vizeminister für Energiefragen. Bis heute hält er den Verzicht auf die Kernenergie für einen Fehler.
Die Haltung der litauischen Gesellschaft gegenüber der Atomkraft war im Prinzip positiv. Warum? Weil das AKW Ignalina etwa 70% des litauischen Stroms erzeugte. Ohne diesen Strom war Litauen stark vom russischen Erdgas abhängig. Die Atomkraft bot uns eine Alternative. Deshalb war die Gesellschaft dafür. Wir waren der Meinung, dass es keinen Grund gebe, unser Kernkraftwerk zu schließen. Denn wir hatten eine andere Sicherheitskultur als Russland oder die Ukraine. Das Unglück in Tschernobyl resultierte aus mehrfachem menschlichen Versagen. Und wir sagten, bei uns ist es anders. Wir luden auch Experten aus Schweden ein, wo es ja viele AKWs gibt. Die schwedische Regierung half uns mit Geld, das Kraftwerk noch sicherer zu machen. Und die Internationale Atomenergiebehörde stufte das AKW Ignalina als absolut sicher ein. Der Wunsch der EU war ein politischer, kein sachlicher.
Obwohl Romas Schwaidas die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft Litauens höher schätzt als den Nutzen der Kernenergie, fällt es ihm und anderen Anhängern der Atomkraft nach wie vor schwer, sich mit den Folgen des von Brüssel erzwungenen Ausstiegs abzufinden.
Stellen Sie sich mal vor, in Deutschland heißt es, morgen steigen die Strompreise um 30%, wobei Strom in Deutschland einen geringeren Teil im Warenkorb ausmacht als in Litauen. Der Atomausstieg hat sich hier direkt auf die Menschen ausgewirkt. Der zweite Punkt: Es wurde eine energiepolitische Abhängigkeit von Russland geschaffen. Gazprom lieferte über die einzige Gasleitung und konnte den Preis manipulieren. Dann war das Gas für uns um 20% teurer als für Lettland oder Estland.
Die AKW-Gegnerin Karolina Stelmokaitė, litauische Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament, weist die Behauptung zurück, Atomenergie schaffe energiepolitische Unabhängigkeit und sei deshalb von den Litauern vorbehaltlos unterstützt worden.
Wir haben in Litauen ja auch keinen Kernbrennstoff. Den mussten wir also auch aus Russland oder anderswoher holen. Gegen das AKW Ignalina gab es schon zu Sowjetzeiten Protest. Die litauische Unabhängigkeitsbewegung Sąjūdis hat ihre Wurzeln auch in der Umweltbewegung.
Inzwischen setzt die litauische Regierung unter Führung der Partei der Grünen und der Landwirte auf erneuerbare Energien. Sie machen einen immer größeren Anteil am Energiemix des Landes aus. Karolina Stelmokaitė sieht darin den richtigen Weg.
Wir haben beschlossen, dass Verbraucher ihre eigenen Solaranlagen auf dem Dach betreiben und den Strom in das Netz einspeisen können. Es gibt eine starke Bewegung hin zu dieser Form von größerer energiepolitischer Unabhängigkeit.
Doch was macht das mit Visaginas? Nicht einmal mehr 20.000 Einwohner leben hier heute. Die Stadt wirkt seltsam leer. Die Hauptstraßen sind überbreit, manche enden im Nichts. Es gibt viele neue Supermärkte oder Behördenbauten und viele beeindruckende Grünanlagen. Überall sind Menschen damit beschäftigt, sie zu pflegen und zu verschönern. Es wirkt wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Zugleich ist man in Visaginas auch längerfristig auf der Suche nach neuen Perspektiven. Tatjana Dmitrieva leitet die Tourismuszentrale. Sie setzt auf Fremdenverkehr in der schönen Umgebung mit ihren Seen, die auch in der Hymne der Stadt Visaginas, die Stadt am See, die Stadt der Zukunft, gepriesen werden.
Im vergangenen Jahr sind 1800 Besucher zu uns gekommen, um Auskünfte zu erhalten. In letzter Zeit kamen viele dieser Touristen auch wegen des Atomkraftwerks. Die haben sich von der Fernsehserie Tschernobyl anlocken lassen und man kann Führungen durch das Kraftwerk machen. Aber es kommen auch Menschen, um einfach Urlaub zu machen, denn unsere Stadt liegt im Wald. Man kann hier aktiv Sport treiben. Unser Strahlungsniveau ist niedriger als beispielsweise in Vilnius. Das heißt, damit gibt es keine Probleme. Am Kraftwerksee verläuft ein Weg. Den kann man touristisch nutzen. Man kann auch im See baden. Es gibt da einen kleinen Strand.
Tatjana ist um die 30. Einst zog es ihre Eltern aus Weißrussland nach Visaginas wegen der gut bezahlten Arbeit im AKW. Sie denkt gerne an ihre Kindheit am Kraftwerksee zurück.
Als kleines Kind war ich oft bei den Großeltern. Meine Eltern hatten ein Häuschen am Seeufer. Mein Großvater kam dann mit dem Boot nach Litauen und nahm mich mit rüber auf die weißrussische Seite. Damals gab es ja noch keine Grenze.
Nicht nur Weißrussen, Russen und Ukrainer leben heute in Visaginas, sondern auch Tataren, Polen, Deutsche und viele andere. Ethnische Litauer bilden in der ehemaligen Atomstadt eine Minderheit von vielleicht 20%, obwohl in der Öffentlichkeit zunehmend Litauisch gesprochen wird. Die Menschen hätten in nur wenigen Jahrzehnten ein tiefes Gemeinschaftsgefühl entwickelt, findet Oksana Denisenko. Sie leitet eine Abteilung im modern eingerichteten Kulturzentrum von Visaginas.
Das verbindende Element besteht genau darin, dass die Mehrheit von uns zugewandert ist. Die Menschen haben unterschiedliche Traditionen und Schicksale. Aber sie haben hier alle neu angefangen, auch meine Eltern und meine Großeltern. Sie haben etwas Neues geschaffen. Und das eint sie.
Die Lebensqualität in Visaginas loben auch einige Neuzugezogene, zum Beispiel Johannes, ein Russlanddeutscher aus Omsk. Nach 30 Jahren Arbeit in der Automobilindustrie bei Stuttgart verbringt er nun seinen Lebensabend in der ehemaligen Atomstadt zwischen den Wäldern und Seen Ostlitauens. Gerade hat er sich hier eine Wohnung gekauft.
Unrenoviert kann man sogar so von 8.000 Euro so ungefähr kaufen. Aber gut renoviert über 10. Dreizimmerwohnung. Ja, mit allem drum und dran. Gibt es nicht nur leere Wohnungen, sondern leere Häuser. Neunstockig, fünfstockig. Die sind ja gebaut, gesamt mit dem Atomkraftwerk. Ich mache hier als Rentner einfach Leben und genießen das Leben da. Weil, gucken Sie mal die Umgebung da an. Ne? Das ist die perfekte Umgebung. 300 Seen in dieser Region. Das ist die beste Lage. Perfekte Luft, See, Klima. Ist alles wie auch in Deutschland im Prinzip. Ne?
Trotz vieler Probleme. Auch 10 Jahre nach der Schließung des AKW Ignalina ist Visaginas alles andere als eine sterbende Stadt.
Soweit die Hymne der Stadt Visaginas, der Stadt am See, der Stadt der Zukunft, wie es dort heißt. Die meisten Litauer sind für die Atomkraft, heißt es in dem eben gesendeten Beitrag, weil sie das von Russland unabhängig macht. Ist das so? Zugeschaltet ist Carsten Schmiester, unser Korrespondent in Stockholm, auch zuständig für die baltischen Staaten. Hallo, Herr Schmiester.
Hallo, ich grüße Sie.
Also, wie stehen die Litauer zur Atomkraft?
Nach meiner Kenntnis nicht ganz so positiv. Es hat zumindest 2012 das Referendum gegeben und da waren 64% dagegen. Aktuell stellen wir fest, dass es in Litauen einen Energieplan gibt, der sagt, dass wir bis 2050 das Ziel haben, 100% des Stroms im Inland zu erzeugen, und zwar offensichtlich ohne Kernenergie. Da hat möglicherweise ein Umdenken stattgefunden.
Und gilt das Umdenken generell für das gesamte Baltikum?
Ich habe bessere Daten eigentlich nur für Litauen und für Estland im Moment. Ich nehme an, das gilt für Lettland auch. Da ist die Meinung knapp kritisch. Also es ist nicht so, dass alle dagegen sind. Viele sagen natürlich, ja, das macht uns unabhängig von Russland. Es ist eine Technologie, die auch, und das ist ja ganz aktuell, klimaschonend ist. Das ist ein Argument der Befürworter, ein ganz frisches. Aber auch in Estland gibt es Umfragen, die sagen, etwas mehr als die Hälfte der Leute sagt, das ist dann doch zu gefährlich, das wollen wir nicht.
Sie haben das kurz erwähnt, dieses unabhängig sein wollen von Russland. Wie stark ist das verankert in den Gesellschaften aus der Geschichte kommend? Es ist ja für die Litauer, für die Esten, für die Letten ja immer auch ein Argument politischer Art, oder?
Auf jeden Fall. Es ist, wenn man da oben ist, spürbar die Angst durchaus auch vor Russland. Gerade seit der Ukraine-Krise hat sich da vieles nochmal verstärkt. Man fühlt sich in seinen alten Ängsten bestätigt und sagt, guckt euch doch das an, die Außenpolitik von Moskau. Man ist sehr, sehr froh, in der EU zu sein, in der NATO zu sein, die Hilfe dort zu bekommen. Wir haben zum Beispiel in Litauen die Bundeswehr, die das dortige NATO-Kontingent anführt, die hochwillkommen ist. Und insofern wird eigentlich alles, was irgendwie mit Außenpolitik zu tun hat, auch mit Wirtschaftspolitik zu tun hat, immer zunächst einmal geprüft, macht das vielleicht Russland stärker, schwächt es uns damit? Wie ist unsere ganz besondere Interessenlage? Denn man ist in einer sehr exponierten Lage, sehr nah an Russland. Man weiß, dass Russland nicht freundlich gesonnen ist und man weiß, dass der helfende Westen im Notfall ganz schön weit weg ist.
In diesem Zusammenhang wird auch öfters dieses Nord Stream 2 Projekt erwähnt. Welche Rolle spielt das in dem Ganzen, dieses umstrittene Erdgas-Pipeline-Projekt von Russland nach Deutschland? Ich habe gelesen, die Litauens Präsidentin hat ja mehrmals davor gewarnt, diese Pipeline zu unterstützen. Russland hat es immer als politisches Werkzeug zur Einflussnahme und als Druckmittel genutzt.
Also auch der Nachfolger jetzt von Frau Gribauskaite hat da eine ganz klare Anti-Haltung. Das Baltikum ist da, spricht da mit einer Stimme und sagt Nord Stream 2, das ist der Versuch der Russen, einen Keil zu treiben zwischen uns und zwischen den Rest der Europäischen Union. Das macht die Europäische Union viel zu abhängig von russischem Gas. Wir, das Baltikum, da sind die drei Staaten einig, wir hätten lieber Flüssiggaslieferungen, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Es gibt in Klaipeda in Litauen ein erstes Flüssiggasterminal, das einzig gebaut worden ist, um die eigene Abhängigkeit von russischem Gas zu senken. Man fühlt sich auch solidarisch mit der Ukraine, die ja vor allem betroffen ist von Nord Stream 2, weil Nord Stream 2 halt eine Alternative ist zu den bisherigen Pipelines und es Russland ermöglicht, ganz anders außenpolitisch zu agieren, dieses Gas ganz anders als Druck einzusetzen. Direkt ist man nicht so sehr betroffen, aber indirekt denkt man sich eben schon, weil die Europäische Union als Bollwerk gegen Russland dadurch geschwächt wird.
Ich komme nochmal zurück zum AKW Ingalina. Im Beitrag wurde die US-Fernsehserie Tschernobyl erwähnt, die der Stadt Visaginas viele Touristen beschert hat. Diese US-Serie beschreibt die Ereignisse rund um die Atomkatastrophe in Tschernobyl 1986. Warum führte das in diesem Jahr dazu, dass gerade Ingalina eine Touristenattraktion wurde? Was glauben Sie?
Das ist ja ein Kraftwerk, das lange am Netz war, das dann als Bedingung der Europäischen Union für den Beitritt Litauens abgeschaltet werden musste, jetzt lange, lange rückgebaut wird. Man kann es besichtigen. Es ist derselbe Typ wie der Katastrophenreaktor von Tschernobyl es war. Das heißt, man hat das Gefühl, ein bisschen da zu sein, ohne da zu sein. Es gibt Führungen, die dort durchgeführt werden, die, wie ich höre, bis ins nächste Jahr ausgebucht sind. Da müssen die Leute sich weiße Anzüge anziehen, Schutzschuhe anziehen. Sie werden hinterher auf Strahlung überprüft. Das ist wohl sicher, aber es gibt natürlich auch so einen gewissen Thrill. Ich bin da an einem sehr, sehr gefährlichen Ort. Es ist einfach eine Neugier, wie man es immer hat. Ein anderes Beispiel, Island, da haben sie Game of Thrones gedreht und schon laufen die Leute dahin, um sich einfach mal in diese Kulissen zu stellen. Ich denke, das ist dieser Effekt, den wir auch im Moment in diesem Kraftwerk haben.
Soweit Carsten Schmies, der ARD-Korrespondent in Stockholm, auch zuständig für die baltischen Staaten. Danke dafür nach Stockholm, Herr Schmies.
Gern.
Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie noch eine Idee für uns haben, ein Auslandsthema, das Ihnen am Herzen liegt oder das bei uns zu kurz kam, dann schreiben Sie uns bitte an weltzeit@deutschlandradio.de. Wir werten alles aus und die besten Ideen senden wir vor Weihnachten in der Wunschweltzeit. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.